Es gibt heute Mennoniten in der Ukraine, die leisten Traumaarbeit. Und die sagen, es in diesem Moment, in all dem, was ich mache, statt dass ich ein Gewehr nehme und gegen die Russen kämpfe, setze ich mich dafür ein, dass russische Soldaten, ukrainische Soldaten, wer auch immer diese seelischen Verletzungen erlebt, das durcharbeiten kann, darüber wegkommen kann.
Theo Lounge. Gespräche über Gegenwart. Jenseits von Glaube oder Unglaube. RevLab.
Hier ist wieder die Theo Lounge, ein RevLab-Podcast zur spirituellen Gegenwart. Wir gehen in die Tiefe und blicken zugleich über den Tellerrand. Ich bin Johanna Di Blasi, Kulturjournalistin und durchlässig für unterschiedliche spirituelle Funken der Gegenwart. Heute geht's um das Thema Pazifismus. Keiner redet mehr von Pazifismus. Wir schon. Ich bin heute Gast in einer Friedenskirche mit einer sehr langen pazifistischen Tradition. Und zwar bei den Täufern. Ich bin zu Gast bei Jörg Bräker. Hallo Jörg.
Hallo Johanna. Herzlich willkommen.
Du bist Theologe der evangelischen Mennonitengemeinde, also Täufer, Alttäufer. Kannst du mir kurz erklären, nur zur Orientierung, was ist denn da der Unterschied?
Die Bezeichnungen im Laufe der Jahrhunderte waren immer unterschiedlich. Täufer hat sich heute eigentlich jetzt durchgesetzt als der Begriff, den wir in verschiedenen Sprachen auch weltweit brauchen. Anabaptist hat ja dann das Wort Wiedertäufer drin. Das war mal die ursprüngliche Zuschreibung, ein Schimpfname eigentlich. Ihr seid die Wiedertaufer. Und wir sprechen dann eher von den eben die Täufer, wenn wir sagen, die Bezeichnung der Alttäufer, es gab mal eine Bezeichnung der Altevangelischen im Gegensatz oder in Abgrenzung zu den Evangelischen. Und dann gab es im 19. Jahrhundert eine Zeit, da gab es die Bezeichnung der altevangelisch-taufgesinnten Gemeinden.
Okay,
in Klammer Wehrlose. Und aus dem gab es dann irgendwo diesen Zusammenzug, die Alttäufer.
Es ist komplex, sehe ich. Aber genau in diesem Jahr ist es 500 Jahre her, dass sich diese Bewegung gebildet hat, und vom Ursprung her schon ist sie eine pazifistische, ich glaube, man kann sagen, radikal pazifistische Bewegung.
Ja.
Ich bin auf der Suche nach Argumenten. Ich bin Christin, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich denke, daraus ergibt sich praktisch wie notwendig eine pazifistische Haltung. Aber wie kann ich das wirklich gut vertiefen und begründet vorbringen, ohne dass man mir sagt, du bist ja naiv. Pazifismus ist ja eine naive Haltung. Also zur Geschichte von euch. Ist das wirklich war das durchhaltbar 500 Jahre?
Der Pazifismusbegriff hat sich ganz sicher immer wieder verändert, und auch das, was man darunter versteht und die Rolle der Gewaltlosigkeit und wie man sich einsetzt. Und auch der Radikalismusbegriff hat sich ja sehr gewandelt. Heute eher in gewissen Kontexten scheut man sich davon, den zu gebrauchen, weil das eben gerade mit Gewaltanwendung, mit den anderen ihre Existenz Berechtigung abzusprechen zu tun hat. Also radikal heißt, man lässt die anderen nicht stehen. In dem Sinn, glaube ich, war das in der Täufbewegung nie in der Art, sondern wirklich im Sinn von radikal. Sagen, es gibt Ursprünge, Wurzeln, die sind nun sehr wichtig und die wollen wir wirklich durchziehen.
Kann man sagen, purer Pazifismus? Also wirklich eine generelle Ächtung von Krieg und Gewalt und Waffen und Rüstung.
Dann ist dann die Frage, wie liest man die eigene Geschichte? Man kann natürlich schon eine Linie konstruieren und sagen, von allem Anfang an, die ersten, diese war einer der Streitpunkte rund um Zwingli herum, die dann später zu den Täufern wurden, waren gewaltfrei. Aber da gab es auch schon damals, also im 16. Jahrhundert, Leute, die gesagt haben, aber wenn es um die Selbstverteidigung geht, dann selbstverständlich greifen wir zur Gewalt. Also das hat Grenzen, das ist, wir nehmen nicht am Militär teil und an der staatlichen Gewalt, aber für uns selber schon. Das war auch da eine Debatte, wo man sich nicht einig war.
Also du hast jetzt Zwingli angesprochen, den Zürcher Reformator. Am Anfang ist man da gemeinsam unterwegs gewesen und dann gab es diese Abspaltung. Und eine Parallele zu heute ist, es war auch eine recht kriegerische, es war eine sehr kriegerische Zeit. Und die Schweiz war ja damals wie so das Reservoir für Legionäre. Also wenn ich ein Bauer war und hatte Söhne, die Wahrscheinlichkeit war recht hoch, dass sie eingezogen wurden. Und dieses mit den Täufern, habe ich das richtig verstanden? Also in dem Moment, wo man sagte, ich will die Kindestaufe gar nicht. Ich möchte eine Taufe im Geist, wenn der Mensch selber zustimmen kann, ich will nicht die Babytaufe, hat man sich entzogen eigentlich dem staatlichen Zugriff, nämlich diesen Listen, wo verzeichnet wird, wer ist alles geboren und wo man dann auch als Staat und Militär zugreifen konnte und sagte, die ziehen wir jetzt ein.
Das ist richtig, das war sicher im Kanton Zürich auch das große Problem, wie ist denn das mit diesen Steuernregistern? Im Kanton Bern ging das dann doch noch weiter. Gerade der Kanton Bern war sehr stark angewiesen, auch wirtschaftlich, auf die Reisläuferei, da bestanden Verträge.
Reisläuferei muss man, glaube ich,
Dass ein Staat Verträge hat mit einem anderen, also der Kanton Bern damals hatte Verträge mit dem König von Frankreich, mit den verschiedenen Staaten im heutigen Italien, dass man Soldaten entsendet, die gegen Geld in diesen Armeen dienen. Also das sind Mercenaries, der englische Begriff. Und bei den Täufern war es nicht nur so, dass die durch die Ablehnung der Kindertaufe dann nicht mehr registriert waren, sondern die Grundlagen, wie sie in der Bergpredigt dargelegt werden, wurden ganz klar gesagt wird, du sollst nicht Gewalt anwenden, sondern deinen Feind lieben und ihn nicht töten. Also diese Maximen, die wurden biblisch sehr klar eng genommen, auch letztlich in der Nachfolge Christi, wo man sagt, Christus.
Du sprichst jetzt von den Täufern. Ja. Aber gerade das ist ja auch allgemein christlich eigentlich, verbindlich, würde man denken.
Für die Individualethik schon. Es geht dann die Frage, wie nimmt man am Staat teil, diese Frage. Aber für die Täufer war es auch so, dass sie gesagt haben, ich nehme das so ernst, dass Christus sich nicht gewehrt hat und in den Tod gegangen ist, dass ich das auch für mich will und darum nehme ich auch am Militär nicht teil. Also die Weigerung, Gewalt anzuwenden, wurde dann auch zur Weigerung, sich ins Militär einbeziehen zu lassen. Das ist dann die Frage von, wie geht Kirche und Staat zusammen?
Jörg, aber da klang jetzt was an. Ich bin für meine Friedensüberzeugung bereit, zum Märtyrerin zu werden. Das klang da schon auch mit an. Also ich komme aus diesem Gewaltkreislauf offenbar nicht raus.
Das, vielleicht kommen wir leichter darauf, wenn wir wirklich in die Gegenwart auch gehen. Ja. Weil dieser ursprüngliche Pazifismus war wirklich ein Enthaltungspazifismus. Ich mache da nicht mit und nehme unter Umständen auch in Kauf, dass ich umgebracht werde, nehme sogar vielleicht auch in Kauf, dass diejenigen, die mir anvertraut sind, ich nicht verteidigen kann. Das hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg stärker gewandelt.
Also Trennung Kirche und Staat. Ich habe die Vorstellung, die Welt war auch noch nicht so, der dichte Stress war vielleicht nicht so groß. Wir ziehen uns zurück. Wir leben ein wirklich christliches Leben, so wie wir das verstehen. Und wir möchten in diese Händel da nicht hineingezogen werden.
Das,
Neutralität.
Es gibt ein Glaubensbekenntnis oder eine Schrift, das Schleitheimer Bekenntnis, das sehr stark in diese Richtung geht. Also wir machen nicht mit. Dann können wir auch wirklich klar, eben radikal, das tun und so leben, wie wir uns gerufen fühlen von der Ethik, wie sie Christus uns vorgelebt hat. Aber da hat man dann eben auch gemerkt, das ist okay, wenn ich das für mich mache, aber was ist denn meine Verantwortung für die, die mir anvertraut sind? Wie ist das mit der Schutzverantwortung, die ja der Staat dann für sich in Anspruch nimmt und sagt, ja, aber wir sind ja gerufen, es gibt das Böse in der Welt, es gibt die Gewalt und wir müssen irgendwie auch Verantwortung wahrnehmen oder das auch einzudämmen. Das ist die klassische Zwei-Reich-Lehre, wie sie Luther, wie sie dann auch die Reformierten verteidigt haben. Und die Täufer dann eben auch im Anschluss vor allem an den Zweiten Weltkrieg herausgefordert haben, indem sich ja das Böse so organisiert und vernichtend gezeigt hat wie im Dritten Reich, indem man dann sagen muss, dem kann man doch nicht einfach seinen Lauf lassen.
Genau. Aber meine Frage war eben, wenn wir jetzt auf diese lange Tradition von euch schaut, und ich bin ja nicht zufällig jetzt hierher gekommen, weil ihr erwartet mir hier jetzt wirklich Argumente, dann konnte man ja auch sehen, dass dieser anfängliche radikale Pazifismus ziemlich radikale Gegenwehr und eine tödliche Verfolgung ausgelöst hat aus dem Zürcher Raum. Da ist es sogar so, dass man Täufer, sozusagen christliche Brüder, haben ihre christlichen Brüder, weil sie Täufer waren, auf die Galeeren geschickt, in die Galeerensklaverei verkauft. Viele wissen das gar nicht und sind dann ganz erstaunt. Ja, so war das. Also das heißt, dieser Ansatz, wirklich radikal pazifistisch zu sein, hat ziemliche Gewalt, ziemliche Ablehnung und Gewalt hervorgerufen. Das ist doch ein interessanter Aspekt.
Als etwas sehr Gefährdendes für den Zusammenhalt der Gesellschaft, die durch Kirche und Staat zusammen geleistet wird, hat man das als sehr gefährdend empfunden, dass da wirklich etwas auseinanderbricht. Letztlich wurde natürlich diese Nichtunterordnung, auch der Übergang zur Erwachsenentaufe, obwohl der Zürcher Rat beschlossen hatte, dass dieser Reformationsschritt nicht vollzogen wird, dass wir gleich bei der Kindertaufe bleiben, und die Täufer das aber gemacht haben, war letztlich ein Ungehorsam gegenüber dem Staat. Das heißt, hier hat sich eine kirchliche Bewegung gezeigt, die gesagt hat, wir erlauben uns, ja, ungehorsam zu sein. Wir machen etwas anderes und warten nicht auf die staatliche Legitimation. Das hat natürlich auch die Verfolgung ausgelöst, weil das auch zusammen in der Zeit der Bauernkriege war. Es gab andere Erhebungsbewegungen, die wir rückwärts gelesen heute nicht direkt mit der Täuferbewegung identifizieren, aber so schon sehr nahe beieinander war. Und da war eine Angst davor, hier kommt eine Auflehnungsbewegung und die müssen wir unterdrücken. Und das hat dann seine Eigendynamik genommen. Alles, was nach Täufertum aussah und so benannt wurde, wurde dann auch sehr schnell, sehr brutal verfolgt, weil man das Gefühl hat, hier erwischen wir es noch im Keim und können das irgendwie auslöschen.
Und was dann passiert ist, ihr seid weltweit ausgestrahlt.
Ja.
Wie viele gibt's denn so heute weltweit?
2,1 Millionen. Ein großer Teil davon ist in der Mennonitischen Weltkonferenz, also der Dachverband der Täufergemeinden, zusammengeschlossen. Darin sind etwa 1,5 Millionen. Es gibt noch weitere täuferische Gruppen, wie die Amischen zum Beispiel, Hutterer, die nicht zur Mennonitischen Weltkonferenz gehören, aber trotzdem zu dieser Täuferbewegung gehören. Also weltweit reden wir etwa von 2,1 Millionen. Ja.
Und wie habt ihr dann reagiert auf das, was wir gerade angesprochen haben? Wir jetzt, nicht heute, sondern historisch. Seid ihr dann immer braver geworden?
Es gab eine Zeit, in der religiöse Toleranz daran gebunden war, dass man sich nicht weiter verbreitet. Also das war in der Schweiz so, das war auch in Norddeutschland so, wo es andere Täuferbewegungen auch gab. Das war in der heutigen Ukraine so. Solange ihr unter euch bleibt, seid ihr frei, eure Überzeugungen zu leben, aber redet nicht darüber und verbreitet das nicht. Und das ist schon etwas zu einer eigenen Identität auch geworden, auch im positiven Sinn. Wir leben unseren Glauben als ein Zeugnis. Das heißt, wir wollen sichtbar machen, was unsere Überzeugungen sind. Wir wollen authentisch das Leben, was von innen nach in die Tat übergeht. Aber man muss da nicht drüber reden. Man muss nicht aktiv den Glauben
verkünden. Ein Quietismus, eine Art
ja,
von Rückzug?
Ja, also die Schweizer Täufer hatten schon den Ruf und auch die Selbstidentifizierung, wir sind die Stillen im Lande. Und manchmal auch braucht's etwas mehr, bis man Leute auch aufrütteln kann und sagen kann, aber jetzt ist Zeit, da müssen wir laut werden, weil hier etwas ungerecht ist und das müssen wir benennen. Auch wenn wir ein Risiko vielleicht eingehen, damit an den Rand der Gesellschaft zu kommen. Zum Beispiel heute mit der Aufrüstungsdebatte. Da sind sich, glaube ich, die meisten Mennonitengemeinden heute einig. Nein, das wollen wir eigentlich nicht unterstützen. Und da merkt man, man ist unter Umständen dann nicht mehr so gesellschaftsfähig, weil das ist doch heute die Logik, das muss man jetzt einfach, wir müssen unser Militär stärken. Und dann merkt man dann manchmal eine Vorsicht, sagen, wir wollen nicht wieder zu den Ausgegrenzten gehören. Die Täufer haben heute in der Schweiz, glaube ich, einen sehr guten Ruf, sind eine hohe Akzeptanz. Und das will man sich ja auch bewahren und da dann den Weg zu finden und man zu sagen, aber es ist auch unsere Aufgabe, eben hier wirklich Dinge zu benennen, auch wenn das nicht populär ist. Mhm, das braucht es dann manchmal.
Verstehe, jetzt kommen wir wirklich zu dem Kern der Argumente. Es gibt ja eine prominente evangelische Stimme, Margot Käßmann, die auch angesichts des Ukraine-Krieges festhält an pazifistischen Haltungen, die sich aus dem christlichen und spirituellen speisen. Und sie bekommt regelmäßig zu hören, das ist ja völlig naiv, diese Haltung. Wie reagierst du, wenn du mit dieser Art von Argumentation von bellizistischer Seite konfrontiert wirst?
Ein Argument ist, glaube ich, wir leben heute in einer sehr plural ausgerichteten Welt. Wir können nicht in allem absehen, sagen, wenn ich diese Meinung vertrete, dann wird das und das und das die Konsequenz sein. Es sind so viele Stimmen, oder Taten, Handlungsstränge, die sich zusammenmischen, dass das schon manchmal etwas Chaotisches hat, wo man nicht genau sagen kann, wie kommt's raus. Wo ich sagen kann, aber ich glaube, dass der Weg, den ich gehe in Gewaltverminderung, auch in Abrüstung, da ist was drin. Ich muss damit nicht unbedingt den anderen den absprechen. Ich kann sagen, okay, wenn ihr glaubt, dass ihr das machen wollt, dass militärische Aufrüstung der Weg ist, macht das. Ich will dann aber dafür kämpfen, dass meine Überzeugungen auch ihren Raum haben und dass ich diese Stimme auch einbringen kann und irgendwo auch einen Raum hat in diesem, sagen wir jetzt mal, riesigen Konzert oder Chaos von Stimmen. Und in dem drin kann ich dann letztlich sagen, okay, ich will in diesen Tausenden von Möglichkeiten, die wir haben, aber letztlich mich für das entscheiden, dem ich glaube, das ist wichtig. Und da gehört zum Beispiel Pazifismus dazu, heute, dass wir sehen, Traumabewältigung ist ein ganz zentraler Aspekt. Wir kommen natürlich aus und sind in Gewaltsituationen drin. Menschen werden innerlich, äußerlich verletzt. Wie kommen wir dazu, dass aus dieser Verletztheit nicht einfach wieder neue Aggression entsteht, sondern dass das bearbeitet werden kann. Deswegen ist Traumabearbeitung eine ganz wesentliche Verhinderung von Gewaltausbruch. In diesem Bereich kann ich mich immer einsetzen. Es gibt heute Mennoniten in der Ukraine, die leisten Traumaarbeit. Und die sagen, in diesem Moment, in all dem, was ich mache, statt dass ich ein Gewehr nehme und gegen die Russen kämpfe, setze ich mich dafür ein, dass russische Soldaten, ukrainische Soldaten, wer auch immer diese seelischen Verletzungen erlebt, das durcharbeiten kann, darüber wegkommen kann. Also in jedem Moment habe ich doch eine Möglichkeit, mich fürs eine oder andere zu entscheiden, auf eine lange Sicht hinaus. Das ist ein Beispiel Traumaarbeit, die ich mitten im Krieg machen kann, die ich als Seelsorger in der Armee machen kann.
Also es gibt
das kommt aus der pazifistischen Haltung raus, ja.
So ein puren Pazifismus, der generell Krieg ablehnt und dann in Depression verfallen muss, wenn er den Weltzustand sieht. Und etwas anderes nochmal, was du jetzt stark machst, ist die aktive Friedensarbeit. Zu schauen, was kann ich in der Situation, wie sie ist, machen an Diplomatie, an eben auch Traumaarbeit, wie du sagst. Für Osteuropa, diesen Raum, gibt es ja diesen Begriff der Bloodlands, also sind geradezu blutgetränkte Gegenden. Immer ich war
gerade
wieder,
letzte Woche in Litauen. Ja,
ja, die alten Wunden sind noch nicht verheilt und die neuen kommen dazu.
Es ist ja nicht so, also es sind ja alle gegen den Krieg. Es ist ja niemand für den Krieg.
Ja, gerade auch die.
Und es ist aber dann manchmal auch diese Rede, das geht dann auch in die Sprache, das ist ein anderer Bereich.
Stimmt, das ist ein wichtiger Bereich, ja.
Wo man sagt, jetzt ist Krieg ausgebrochen oder der Krieg wütet. Wir sprechen über Krieg, als ob das eine Naturgewalt wäre. Und letztlich sind es doch Handlungen von Menschen, die sich dafür entscheiden. Russland ist ein Aggressor, der sich entschieden hat, Krieg zu führen in einem Unrechtsverhältnis, der dadurch auch Völkerrecht missachtet. Und jetzt geht es darum, dieses Völkerrecht zu schützen. Es geht, diese Werte zu schützen. Können wir das anders machen als mit Gegengewalt?
In einem Punkt möchte ich dir widersprechen. Ich denke, der Krieg ist eine Art Naturgewalt. Ich würde sogar sagen, was Dämonisches, in dem Sinne etwas, was dämonisch von den Menschen geschaffen, aber es nimmt eine Eigendynamik an und wendet sich dann gegen die Menschen. Mhm. Ich denke, ich folge hier auch dem Philosophen Christoph Mencke in dem Punkt, dass ich ihm da folge, dass die Pazifisten wie die Bellizisten eines teilen, also dass sie denken, man kann über den Krieg so urteilen, kritisch urteilen und ihn irgendwie in den Griff in den Griff kriegen. Aber er ist eine Eigenmacht, ich würde sogar sagen eine dämonische Macht.
Dann ist aber die Frage, wie komme ich denn diesen Dämonischen auf die Spur, wenn wir jetzt diese Sprache aufnehmen, das ist ja doch etwas, das sich letztlich dann doch auch des Menschlichen bemächtigt, die vielleicht wie eine Fremdmacht empfunden wird. Aber etwas, das ganz stark diesen Krieg antreibt, ist eine Angsterfahrung, Angst, gegen die ich mich wehren muss, eine Unrechtserfahrung, Unrecht, das ich erfahren habe, aus dem ich heraus reagiere, Gewalt, die so zerstörend ist, dass ich letztlich eben da hineingezogen werden, die auf mich etwas wirkt wie ein Strudel. Und genau diesen Kräften versucht der Pazifismus auf die Spur zu kommen. Was löst denn diese Angst aus? Was steigert sie? Wie kommen diese dämonischen Mächte? Wo treten die ein? Und wo finde ich irgendwie eine Blockade oder was sagen kann? An diesem Punkt könnte man etwas verändern, damit es eben nicht in diese dämonische Dynamik reinkommt.
Der Krieg ist ja schnell angefangen und fast unmöglich zu beenden.
Ja.
Und selbst diejenigen, ich denke zum Beispiel an die deutschen Grünen, wo ich immer gedacht hätte, die haben eine pazifistische Haltung, kommen dann in eine Dynamik, in eine Polarisierung, wo sie eben den Krieg mit der Flagge des Friedens eigentlich befüttern, mit Befürworten von noch mehr Rüstung. Also, und das ist dieses, wenn du mit das nicht dämonisch nennen möchtest, dann zumindest hochtragisch. Dass so selbst das Bemühen, Frieden herzustellen, dann mit den Mitteln des Krieges vorangetrieben wird.
Es ist die Angst vor der Übermacht des anderen, die man erlebt hat und die real ist. Und man denkt, wenn ich dem nichts entgegengebe, dann gebe ich dem Recht, dann wird das Unrecht sich durchsetzen. Und da muss ich etwas. Und man ist in dieser Polarisierung. Es ist ja nicht nur eine Polarisierung, es ist eine Verdeutlichung und Vereinheitlichung der Sichtweisen, die nur noch ins Schwarz-Weiß reingehen. Der Ansatz des Pazifismus ist dann aber die Frage, wie weit geht denn eigentlich diese Schutzverantwortung? Macht die halt bei denen, die auf meiner Seite sind? Und das heißt, dann setze ich eine klare Grenzziehung. das sind die Guten, das sind die Bösen. Oder, und da argumentiere ich dann von der Bergpredigt her, wenn ich von Feindesliebe spreche, dann heißt es ja, ich habe auch Schutzverantwortung für diejenigen, mit denen ich nicht übereinstimme. Auch die sollen einen Lebensraum haben, auch wenn ich ihnen widerspreche und sage, dein Lebensentwurf ist überhaupt nicht meiner. Aber das berechtigt mich noch nicht, dir zu sagen, du hast keine Existenzberechtigung mehr. Und ich glaube, dieser Schritt, den vermisse ich heute wirklich auch in der Politik, den vermisse ich im Diskurs, zu sagen, wo ist denn meine Schutzverantwortung auch für Russland und letztlich für ein Regime, das ich überhaupt nicht unterstützen will und kann, wie ein Putin-Regime, und dass ich auch will, dass es zu Fall kommt. Trotzdem aber zu sagen, ich gehe nicht so weit, dass ich sage, die müssen jetzt ausgelöscht werden, das ist das pure Böse. Ich dämonisiere meine Sprache nicht so weit, dass ich dem Feind die Menschlichkeit abspreche.
Verfolgt, vertrieben, vergessen? 500 Jahre Täufertum im Kanton Zürich ist übrigens eine Ausstellung in der Zentralbibliothek Zürich bis Mitte Juni 2025, Predigerplatz 33. Am 29. Mai 2025 lädt die Mennonitische Weltkonferenz nach Zürich ein, um den täuferischen Anfängen vor 500 Jahren in genau dieser Stadt zu gedenken. Teilnehmer sind Mennoniten aus aller Welt. Kleine Werbung in eigener Sache. Gefällt dir dieser Podcast? Hast du die Theo Lounge schon abonniert? Du findest meinen Podcast bei Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. RefLab.